NDR Info. Themen des Tages.
Heute mit Sebastian Ottowitz. Sie fordern eine Kehrtwende in der Sicherheitspolitik, weg vom Aufrüsten hin zu einer gemeinsamen Sicherheitsarchitektur mit Russland. In der SPD sorgt ein Manifest von etwa 100 teils recht prominenten Namen für Unruhe. Wir fragen gleich einen der Unterzeichner, was er damit bezweckt. Außerdem diskutieren die Landesinnenministerinnen und Minister über Fußfesseln. Sie sollen helfen beim Kampf gegen Gewalt an Frauen. Der richtige Weg? Und wir sprechen über Trauer und die Frage nach dem Warum. Die stellt ganz Österreich am Tag nach dem Amoklauf in Graz. Unsere NDR Info Themen des Tages, Überblick und Hintergründe an diesem Mittwochabend. Ihr Anliegen ist der Frieden in Europa. Ihn zu sichern, das wollen sie erreichen. Etwa 100 SPD-Mitglieder oder zumindest der Partei nahestehende Personen. Sie haben ein Manifest unterzeichnet, das sich gegen massive Aufrüstung einsetzt und dafür, sich Schritt für Schritt wieder auf Russland zuzubewegen. Natürlich dann, wenn in der Ukraine die Waffen schweigen. Wie das gehen soll, das fragen wir gleich einen prominenten Mitunterzeichner, den SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner. Vorher fasst Georg Schwarte das Wichtigste zu diesem Manifest zusammen.
In dem sogenannten Manifest fordern zahlreiche SPD-Linke eine neue Außen- und Sicherheitspolitik. In dem sechsseitigen Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, verlangen die Unterzeichner, darunter Ex-Fraktionschef Mützenich und der ehemalige Parteivorsitzende Walter Borjans unter anderem, eine schrittweise Rückkehr zur Entspannung der Beziehungen zu Russland und sprechen von einer Zusammenarbeit. Sie kritisieren zudem das Hochrüsten des Militärs sowie die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Deutschland. Aus der Parteispitze heißt es in einer ersten Reaktion, es handele sich lediglich um einen Debattenbeitrag. Die Position der SPD zu Russland sei seit dem Parteitag 2023 klar. Solange Moskau das Ziel der Eroberung anderer Staaten verfolge, werde es keine Normalisierung der Beziehungen geben. Zudem sei Militär als Mittel der Friedenspolitik damals ausdrücklich vom SPD-Parteitag anerkannt worden. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Ahmetovic distanzierte sich von dem sogenannten Manifest und sprach von einem inhaltlich in weiten Teilen fragwürdigen Papier, das nicht Beschlusslage in der Fraktion oder Partei sei. Es würde im Falle einer Einbringung auf dem Bundesparteitag Ende Juni auch keine Mehrheit finden, fügte der Außenexperte hinzu.
Und der Bundesverteidigungsminister Pistorius von der SPD legt nach und spricht in Bezug auf dieses Papier von Realitätsverweigerung. Was also bezwecken die Unterzeichner mit diesem Manifest? Das habe ich den Mann gefragt, der auf der Unterschriftenliste ganz oben steht. Ralf Stegner, SPD-Außenpolitiker und Bundestagsabgeordneter aus Schleswig-Holstein. Warum dieses Papier jetzt, knapp zwei Wochen vor dem NATO-Gipfel und dem direkt anschließenden Bundesparteitag der SPD?
Es ist zum einen ja so, dass wir sehen, dass in der ganzen Welt aufgerüstet wird. Wir reden über irrsinnige Summen, die ausgegeben werden sollen. 5% des Bruttosozialprodukts, das wären 225 Milliarden Euro jedes Jahr im Bundeshaushalt. Und wir reden in Zeiten von einem Krieg, der nicht enden will, in der Ukraine mit viel Leid im Gazastreifen und in anderen Teilen der Welt, in Afrika und anderswo. Und insofern ist es, glaube ich, schon die Zeit, auch darüber zu reden, ob es neben der Militärdoktrin, neben dem militärischen Denken und Handeln auch noch was anderes geben kann. Und außerdem haben wir in der SPD ja vereinbart, dass wir nach der Wahl über die Gründe für das schlechte Wahlergebnis reden wollen und über die Frage, wie wir uns für die Zukunft aufstellen. Das ist ein Debattenbeitrag innerhalb der SPD und die SPD ist eine Friedenspartei, da gehört das hin.
Innerhalb der SPD wird aber darüber jetzt natürlich auch schon diskutiert. Wie viel Protest steckt denn da drin, auch gegen die von vielen oft zitierte Klingbeilisierung der SPD, dagegen, dass Lars Klingbeil ja hauptsächlich ihm Nahestehende zum Beispiel in die Regierungsmannschaft geholt hat?
Ich muss ganz ehrlich sagen, mich beschäftigt sehr viel mehr die Friedenspolitik, weil ich bei vielen anderen Parteien sehe, dass da nur noch über Waffen gesprochen wird, über sonst gar nichts. Und ich glaube, wir haben nicht zu wenig Waffen in der Welt, sondern wir haben zu wenig Ressourcen, um über die eigentlichen Probleme wie Armut, wie Bürgerkriege, wie Umweltzerstörung, wie Fluchtbewegung zu sprechen und was dagegen zu tun. Wir geben Milliarden für Waffen aus und Milliarden, um dann den Wiederaufbau in Aleppo, in Gaza oder in der Ukraine zu machen. Dass das nicht so sinnvoll ist, das leuchtet, glaube ich, jedem ein, der darüber mal ernsthaft nachdenkt, was das heißt.
Sie wollen, so steht es auch in Ihrem Manifest, eine schrittweise Rückkehr zur Entspannung der Beziehungen mit Russland. Vorher muss aber natürlich erstmal ein Schweigen der Waffen eintreten, um dann mit Russland sprechen zu können über eine Sicherheitsarchitektur in Europa. Wie wollen Sie da denn realistischerweise hinkommen?
Naja, also, dass das sehr, sehr schwierig ist, das war immer so, was die Beendigung von Kriegen angeht, auch in der Vergangenheit. Und man hatte auch nie leichte Partner. Und ich sage nur, Abrüstungsverträge, Rüstungskontrollverträge sind nie in Friedenszeiten Friede, Freude, Eierkuchen von Freunden beschlossen worden, sondern zwischen Gegnern in angespannten Zeiten, im Kalten Krieg und zu anderen Zeiten. Von Kennedy kann man lernen, dass er die Kuba-Krise und damit den Ausbruch des Dritten Weltkrieges, den Nahen, vermieden hat, dadurch, dass er eben verstanden hat, man muss sich in die Perspektive der anderen Seite hineinversetzen können, gerade wenn man sie nicht teilt. Und solche Klugheit, die kann es ja auch in heutiger Zeit noch geben.
Sie kritisieren diesen Rüstungswettlauf, den Sie da ansprechen, in Ihrem Manifest und auch die Koppelung der Rüstungsangaben an das Bruttoinlandsprodukt. Nur jetzt hat die Bundesregierung ja eine Aufrüstung beschlossen mit dem Aussetzen der Schuldenbremse. Das wird sie ja jetzt nicht zurücknehmen, egal ob sie dieses Manifest verfassen oder nicht.
Naja, also es ist ja schon so, dass wir die Aussetzen der Schuldenbremse beschlossen haben, aber über den Etat wird jedes Jahr im Deutschen Bundestag entschieden. Und nochmal, ich weiß nicht, ob es so klug ist, wenn wir sehen, dass die Börsenkurse der Rüstungskonzerne nach oben schießen und die zivilen Unternehmen Schwierigkeiten haben mit der Wirtschaftskrise. Ich glaube, wir müssen uns wirklich ernsthaft Gedanken machen, wie wir neben der Unterstützung der Ukraine, und ich betone ausdrücklich neben der Unterstützung, auch der militärischen, dazu kommen, mit anderen wieder darüber zu reden, dass es vernünftigere Wege gehen kann, als sich wechselseitig totzurüsten und damit die Kriegsgefahren auch zu erhöhen, die ja unzweifelhaft da sind. Und das kann man ja gar nicht bestreiten. Und ich bleibe dabei, dass Helmut Schmidt recht hatte, als er gesagt hat, besser 100 Stunden vergeblich verhandeln, als einen Schuss abgeben. Er war Kriegsteilnehmer, wusste, was das bedeutet. Manch einer, der heute über Krieg redet, weiß offenbar nicht mehr, was das bedeutet. Und die Sätze, ich bin ja auch gegen den Krieg, aber Pünktchen, Pünktchen und dann folgt nichts, die bin ich allmählich auch ehrlich gesagt leid. Denn ich finde schon, wir müssen mehr tun, um das Elend und das Leid von Menschen zu beenden, ob im Gazastreifen oder anderswo, als wir das bisher geschafft haben.
Wenn ich aber auf Ihre Seite bei X gucke im Internet, dann sind viele es auch leid, dass Sie dort, wie Sie eben auch schon angesprochen haben, wieder die steigenden Aktienkurse für Rüstungskonzerne anführen. Sie schreiben auf X, das Ziel sind nicht diese steigenden Aktienkurse. Ich denke, das Ziel der Bundesregierung ist auch nicht, dass die Aktienkurse der Rüstungskonzerne steigen, sondern Sicherheit für Deutschland zu sorgen. Oder unterstellen Sie der Bundesregierung da andere Ziele?
Sicherheit für Deutschland wird aber nicht dadurch erreicht werden können, dass wir in Wettrüsten eintreten. Schauen Sie sich die Zahlen vom Friedensforschungsinstitut SIPRI in Stockholm an. Amerika, weit vor China, weit vor Russland, dann kommt Deutschland. Das kann irgendwie nicht die Zukunft sein. Und ich glaube schon, dass wir auch was lernen können aus der Vergangenheit, dahingehend, wie man dazu kommen kann, in schwierigen Zeiten zwischen schwierigen Partnern eine andere Entwicklung zu kriegen. Man muss auch Regierung und Bevölkerung voneinander unterscheiden. Wenn nach dem Zweiten Weltkrieg die Alliierten gesagt hätten, die Deutschen sind alle Nazis, dann wären wir heute wahrscheinlich ein Agrarstaat. Wir sind aber aufgenommen worden in die Völkergemeinschaft. Relativ schnell sind heute die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Das bedeutet, dass man uns eben nicht gleichgesetzt hat mit der Nazi-Führung. Das sollten wir mit anderen Ländern auch nicht tun. Und Russland wird, wenn die Putin-Regierung eines Tages abgelöst, dann wird auch noch zur Geschichte und zur Geografie Europas gehören. Und ich glaube, gemeinsame Sicherheit ist eben ein Konzept, das klug ist, weil es erlaubt, bei Differenz und unterschiedliche Einschätzungen zur Regierungsform trotzdem wegzukommen von einem bedrohlichen Wettrüsten, das uns alle gefährdet.
Sagt Ralf Stegner, SPD-Außenpolitiker aus Schleswig-Holstein und Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion.
NDR Info. Die Meinung.
Ein Papier sorgt für große Diskussionen in der SPD und damit natürlich auch innerhalb der Bundesregierung. Dazu jetzt die Meinung unserer Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
Dieses Manifest ist keine schlechte Idee, aber ziemlich verzweifelt. Es ist nicht naiv, sich für Frieden einzusetzen in diesen aufgewühlten Zeiten, zumal mit dem russischen Präsidenten Putin ein Kriegstreiber der ersten Ordnung in Europa wütet, der Frieden mit Friedhofsruhe gleichsetzt, mit Unterwerfung Kapitulation. Aber was bezwecken die Aktivisten der SPD um Ralf Stegner und Rolf Mützenich, wenn sie ein Friedensmanifest aufsetzen, in dem sie schreiben, dass immer mehr Waffen, immer mehr Aufrüstung der falsche Weg zum Frieden sind? Nostalgiker, die den Ernst der Lage nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollen? Geschichtsklitternde, intellektuelle Wohlstandsverwahrlosung, wie der SPD-Außenpolitiker und Ukraine-Unterstützer Michael Roth es in seinen vorwirft? Nein, es ist nicht naiv, sich für Frieden einzusetzen. Es ist vielmehr dringend geboten, auch und gerade weil in der Ukraine Bomben fallen und Menschen sterben. Das Friedensmanifest liefert jedoch nicht viel, außer einen Denkanstoß nach dem Motto, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das wiederum ist utopisch und weltfremd. Es gilt mehr denn je darauf einzuwirken, dass die Waffen in der Ukraine endlich schweigen. Ein außerordentlich schwieriges Unterfangen, schreiben die Autorinnen und Autoren selbst. Sie sind ja nicht vollkommen blind und taub. Zumal der russische Präsident einer Waffenruhe nur zustimmen will, wenn er die Bedingungen dafür diktieren darf. Die Autorinnen und Autoren der SPD haben nur keine Lösung, keine Vorschläge, die nicht eine Kapitulation der Ukraine bedeuten würden oder zumindest die Aufgabe wichtiger Gebiete des Landes. Wie hoch ist der Preis für einen Frieden? Nein, es ist nicht naiv, sich für Frieden einzusetzen. Aber auszublenden, dass ein Aggressor wie Putin kein Interesse an Frieden hat, ist es schon. Gespräche mit Putin führen ins Nichts, wenn er nicht bekommt, was er will. Und niemand weiß, ob er nicht viel mehr will als nur die Ukraine. Daher muss Deutschland sich verteidigen können. Zusammen mit anderen, es muss wieder so denken wie zu den fröstelnden Zeiten des Kalten Krieges. Und das heißt, es muss sich wappnen. Es ist nie naiv, sich für Frieden einzusetzen. Es führt nur gerade einfach ausschließlich über Aufrüstung und Abschreckung. Und das wiederum ist todtraurig.
Die Meinung von Barbara Kostolnik aus unserem Hauptstadtstudio. Bremerhaven ist der nächste Schauplatz in unseren NDR-Info-Themen des Tages. Dort beginnt in wenigen Minuten das Treffen der Innenministerinnen und Innenminister der Bundesländer. Sie haben sich viel vorgenommen. Unter anderem steht das Thema Femizide auf der Tagesordnung, also Morde an Frauen und überhaupt die massive Gewalt, die Frauen Tag für Tag in Deutschland ertragen müssen. Gleich sprechen wir mit einer Expertin über eine mögliche Herangehensweise. Vorher fasst Christopher Gaube zusammen, womit sich die Innenministerkonferenz befasst. Denn die Agenda ist lang.
Die Innenministerkonferenz beginnt heute Abend mit einem Empfang im Bremerhavener Klimahaus. Ein erstes Treffen, bevor es morgen und am Freitag nur noch um Inhalte gehen soll. Nach Angaben des Landes Bremen, das derzeit den Vorsitz hat, stehen aktuelle Fragen der Asylpolitik auf der Tagesordnung. Außerdem soll es auch um die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft gehen. Jugendliche sollen unter anderem besser vor extremistischen Beeinflussungsversuchen im Internet geschützt werden. Die Innenminister von Bund und Ländern wollen sich außerdem darüber austauschen, wie sie künftig mit der AfD umgehen wollen. Dabei dürfte auch ein schon lange diskutiertes mögliches Parteiverbotsverfahren eine Rolle spielen. Bremen als Gastgeber will einen weiteren Schwerpunkt setzen. Da bundesweit fast jeden Tag eine Frau durch häusliche Gewalt stirbt, sieht Bremens Innensenator Ulrich Meurer bei diesem Thema großen Handlungsbedarf. Im Interview auf NDR Info befürwortet der SPD-Politiker Fußfesseln für die Angreifer. Nähern sich die Täter ihrem Opfer, werden Opfer und Polizei darüber informiert. Doch das reicht nicht aus, sagt Meurer.
Es bedarf da auch eines gesellschaftlichen Umdenkens. Es bedarf weiterer präventiven Maßnahmen. Wir müssen dafür sorgen, dass Frauen auch dann rechtzeitig dann aus ihren Wohnungen kommen oder noch besser umgekehrt, dass diese potenziellen Täter aus ihren Wohnungen verwiesen werden.
Da auch Kinder häufig Zeugen und Opfer von häuslicher Gewalt werden, soll es auch darum gehen, wie sie besser geschützt werden können.
Ein Vorschlag, der also auf dem Tisch liegt, der stammt vom Bremer Innensenator Meurer von der SPD. Es geht um die elektronische Fußfessel für Gewalttäter. Meurer wirbt für das spanische Modell, wie eben gehört. Das heißt, Männer, die ihren Frauen Gewalt angetan haben, sollen eine Fußfessel bekommen. Das Opfer würde dann elektronisch gewarnt, sollte sich der Gewalttäter nähern. Ist das ein praktikabler Vorschlag? Darüber habe ich mit Iris Hannig gesprochen, Leiterin der Beratungsstelle Opferhilfe Hamburg. Ich wollte wissen, was sie von diesem spanischen Modell hält.
Also prinzipiell finde ich das eine unterstützende Maßnahme. Gerade in den Fällen, wo zum Beispiel schon mehrfach gegen das Kontakt- und Näherungsverbot verstoßen wurde, wo erhöhte Gefährdung besteht oder sogar sogenannte Hochrisikofälle sind, glaube ich, kann das auf jeden Fall eine Erhöhung der Sicherheit für die im meisten Falle ja betroffenen Frauen bedeuten und vor allen Dingen auch ein bisschen ihnen helfen, dass sie sich sicherer fühlen. Das heißt, dass vielleicht weniger Angst 24 Stunden, 7 Tage die Woche da sein muss, weil sie eben und gerade ja nach dem spanischen Modell eben auch unabhängig davon, wo sie sich gerade befinden, weil die betroffenen Menschen ja auch einen Sender sozusagen haben, können sie sich sicherer fühlen und gewarnt werden. Und insofern ist das als ergänzende Maßnahme auf jeden Fall sinnvoll.
Sie arbeiten ja mit Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind. Hätte das, was diese Frauen erleben mussten, durch diese Regelung denn verhindert werden können?
Das kann ich so natürlich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Was zumindest ja das spanische Modell in Spanien, also der Einsatz von den Fußfesseln in Spanien gezeigt hat, ist, dass die Zahl der Femizide, also der Morde an Frauen zurückgegangen ist. Und was die Fußfessel natürlich nicht verhindert, ist, dass es gewaltausübende Männer gibt, die immer wieder gegen das Kontakt- und Nährungsverbot verstoßen. Trotz Gefährderansprache, trotz verschiedener Möglichkeiten. Aber es könnte dann schneller reagiert werden und somit möglicherweise eine noch größere Gefährdung oder ein Femizid verhindert werden.
Es gibt ja aber auch Bedenken, zum Beispiel aus Reihen der Grünen oder auch der FDP, die befürchten, dass die Männer, die so eine Fußfessel tragen, dauerhaft überwacht würden und so in ihren Rechten eingeschränkt würden. Was sagen Sie denn dazu?
Also natürlich müssen wir immer auf die Persönlichkeitsrechte achten, aber ich finde, hier geht es ja ganz klar um eine Güterabwägung. Also wir sprechen ja jetzt von Tätern explizit, die, wie gesagt, verstoßen haben gegen Kontakt- und Nährungsverbote, die vielleicht vorbestraft sind, bei denen erhöhte Gefährdung eingeschätzt wird. Das sind ja nicht sozusagen jeder Mann, der in seinen Rechten eingeschränkt ist, sondern das sind Straftäter. Und dann finde ich, ist es eine Güterabwägung und die Sicherheit der betroffenen Frau zum Beispiel, finde ich, wiegt viel höher. Vor allen Dingen, weil die Fußfesseln ja mittlerweile auch so klein sind, dass man sie irgendwie unter einer Hose verstecken kann und das von außen gar nicht sichtbar ist. Und sie können ja auch verhindern, dass es eingesetzt wird, indem sie sich nämlich an das Kontakt- und Nährungsverbot halten.
Jetzt haben Sie schon gesagt, so eine Fußfessel könne nur eine unterstützende Maßnahme sein, die wird das Problem alleine nicht lösen. Was muss denn noch passieren, damit nicht beinahe Tag für Tag eine Frau hier bei uns in Deutschland Opfer eines Femizids wird?
Also Femizide sind ja die Spitze des Eisbergs sozusagen. Es geht ja insgesamt um Gewalt gegen Frauen und Männer, also Gewaltausübungen. Und es gibt ja die Istanbul-Konvention und verschiedene Säulen in der Istanbul-Konvention. Da sind einmal präventive Aspekte, also Sensibilisierung und Professionalisierung von Menschen, auch zum Beispiel Mitarbeitenden im Gesundheitssystem. Also dass alle wissen, wie häufig häusliche Gewalt ist, was ich tun kann. Es geht natürlich auch um eine stabile Finanzierung von Schutz- und Beratungseinrichtungen, also Frauenhäusern und Beratungsstellen. Es geht auch nochmal um Aspekte, was Täterarbeit angeht. Also es geht zum einen natürlich auch um die Möglichkeit, den Täter zu bestrafen, aber eben auch zum Beispiel verpflichtende Anti-Gewalt-Trainings für Täter oder Täterinnen und den proaktiven Ansatz, der ja jetzt in Hamburg bald umgesetzt werden kann. Das heißt, wenn eine Wegweisung ausgesprochen wurde, dass dann die Täterberatungsstelle konkret Kontakt mit dem gewaltausübenden Menschen aufnehmen kann, um ihn hinzuweisen auf die Angebote, die es gibt.
Der Bremer Innensenator Meurer, der sagt auch, man müsse es schaffen, dass die Täter früher aus den Wohnungen verwiesen werden. Wie kann das gelingen? Dafür müssen die Taten ja erst einmal angezeigt werden und dafür müssen Frauen ja auch ermutigt werden, das zu tun. Ja. Ist das immer noch der Knackpunkt?
Das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt, dass es gibt äußere strukturelle Faktoren, aber es gibt auch innere Faktoren. Also es gibt ganz viel Schamgefühle und ganz viel Schuldgefühle, die auch zum Teil Täterstrategien sind im Sinne von, wenn du nicht das und das gemacht hättest, dann hätte ich jetzt nicht irgendwie schlagen müssen oder so. Aber es gibt viel Scham und es gibt nach wie vor die Haltung, dass es Privatsache ist. Und das Wissen, dass es eine Straftat ist, ist sowohl bei Betroffenen als auch insgesamt bei der Bevölkerung, finde ich, noch immer nicht angekommen.
Nicht zuletzt sind ja auch Kinder Opfer solcher Gewalttaten, denn sie werden nicht selten Zeugen und müssen mit ansehen, was Männer ihren Frauen antun und in seltenen Fällen auch Frauen ihren Männern. Was kann die Politik denn tun, um Kinder dabei besser zu schützen?
Auch da, denke ich, geht es ganz viel um Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit, also in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, im Kindergarten, in der Schule, bei den Familienhilfen, bei den Hebammen, im Gesundheitssystem. Ganz viel Sensibilisierung und auch zum Beispiel in den Schulen Kurse anzubieten für Kinder, wo das Thema aufgegriffen wird. Insgesamt thematisieren, darüber sprechen, Angebote machen zu, häusliche Gewalt ist keine Privatsache, Gewalt ist eine Straftat, das muss so nicht sein.
Sagt Iris Hannig, sie ist Leiterin der Beratungsstelle Opferhilfe Hamburg. Heute Vormittag war ein bemerkenswerter Moment in Österreich. Egal in welcher hektischen Stadt, egal ob im Radio oder im Fernsehen, um genau 10 Uhr stand das Land still. Eine Minute innehalten und gedenken der getöteten Schülerinnen und Schüler, der getöteten Lehrkräfte in Graz. Gestern hatte ein junger Mann schwer bewaffnet in einem Gymnasium auf Dutzende Menschen geschossen. 10 von ihnen starben. Das jüngste Opfer war gerade einmal 14. Über das Motiv des ehemaligen Schülers, der zum Täter wurde, ist noch nichts bekannt, obwohl er eine Abschiedsnachricht hinterlassen hatte. Wolfgang Fichtel über Österreich unter Schock.
Nur die Kirchenglocke bleibt nicht still an diesem Vormittag auf dem Hauptplatz in Graz. Vor dem Erzherzog Johannbrunnen die vielen Kerzen, die die ganze Nacht brannten. Stilles Gedenken für die 10 Todesopfer des Amoklaufs an diesem Gymnasium in Graz, an dem viele selbst die Matura, das österreichische Abitur, gemacht haben, die jetzt hier stehen und mittrauern. Die stille Gedenkminute landesweit am Vormittag, sie hilft ihnen sehr, sich tröstend zusammenzustehen.
Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden, weil es einfach katastrophal ist. Es ist ein seelischer Schmerz. Ich bin vor Jahren dort in die Schule gegangen, aber es gibt unzählige direkte Betroffene, die jetzt einen unendlichen seelischen Schmerz erfahren.
Österreich trauert, gemeinsam. Die Gedenkminute um 10, zur selben Uhrzeit, als gestern die ersten Notrufe eintrafen. Und Staatstrauer. 3 Tage noch bis Freitag. Alles steht irgendwie still im Land.
Alle sind sehr betroffen. Es ist sehr ruhig, sehr einfach düster, habe ich das Gefühl. Ich glaube, es wird nicht leicht, jetzt die kommenden Wochen auch das zu verarbeiten.
Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach von Horror, der nicht in Worte zu fassen sei. Er war am Nachmittag in Graz, hat auch eine Kerze angezündet. Eine kleine gute Nachricht gab es auch. Die immer noch vielen Schwerverletzten in den Grazer Krankenhäusern, ihr Zustand jetzt stabil, melden die Ärzte. Gestern Abend noch war eine Lehrerin gestorben, das 10. Todesopfer. Die anderen, Schülerinnen vor allem und Schüler zwischen 15 und 17 Jahren. Die Polizei hat das Gymnasium inzwischen besetzt, versucht den Tathergang nachzuvollziehen und auch so irgendwie die vielen Fragen zu beantworten, vor allem nach dem Motiv. Der Täter, 21, aus der Gegend, Österreicher, er hat sich selbst erschossen auf der Schultoilette. Er kannte sich aus, war selbst Schüler dort, ist 2-mal sitzen geblieben, ging ohne Abschluss, war arbeitslos. Seine Abschiedsbotschaften, gefunden bei der Hausdurchsuchung, seien wenig hilfreich, sagt Franz Ruf, Österreichs oberster Beamter, zuständig für die öffentliche Sicherheit.
Es war eine Botschaft an die Eltern. Kriminalisten haben mir erzählt, dass daraus keine Motivlage abzuleiten ist.
Bleibt die Frage, wie konnte der 21-Jährige an die Waffen kommen? Eine Schrotflinte und eine Pistole. Er hatte eine Waffenbesitzkarte, ganz legal. Sind Österreichs Waffengesetze vielleicht zu lasch? Franz Ruf, der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, reagiert zurückhaltend.
Es ist grundsätzlich eine politische Diskussion, die man natürlich nach solchen Ereignissen führen muss. Und wenn waffenrechtliche Lücken bestehen, dann gehören diese geschlossen.
Politik hat gerade Pause in Österreich, sagen die Politiker. Haben die politische Diskussion über das Waffenrecht aber schon mal begonnen. Die Grazer KPÖ-Bürgermeisterin fordert schärfere Gesetze, ein Waffenverbot. Markus Schweiger, Experte, aber vor allem selbst Waffenhändler, hält das für wenig sinnvolle Anlassgesetzgebung. Für die Pistole braucht es neben einwandfreiem polizeilichen Führungszeugnis auch einen sogenannten Waffenführerschein, einen Psychotest. Da scheint was schiefgelaufen zu sein, sagt Schweiger.
Ich bin total verwundert, wie es jemand schafft, hier durchzurutschen, ein 21-Jähriger, gerade der klassische Amokläufer ist sehr verhaltensauffällig. Das ist, der muss entweder irrsinnig guter Schauspieler gewesen sein oder irgendwas anderes ist schiefgelaufen.
Markus Schweiger nennt das einen Super-GAU. Die Diskussion ist eröffnet.
Am Tag nach dem Amoklauf von Graz. Das waren unsere NDR Info Themen des Tages. Die aktuellen Ausgaben wie immer in der NDR Info App und unter ndr.de.